darf überleiten zum nächsten Vortragenden, Raphael Bonelli. Er ist Facharzt für Psychiatrie, Facharzt für Neurologie und ärztlicher Psychotherapeut und leitet eine Forschungsgruppe zum Thema Neuropsychiatrie an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Er ist auch ein Grenzgänger in gewisser Weise, nicht nur wegen seiner zahlreichen Studienaufenthalte, unter anderem an der Harvard University in Boston, sondern auch in der Psychiatrie ist es eher ungewöhnlich, dass sich Psychiater mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen. Also es ist vielleicht sehr überzogen, wenn ich sage, das ist wie wenn ein Veganer Fleisch essen würde, das ist vielleicht ein bisschen zu hart jetzt ausgedrückt, aber es ist sozusagen nicht naheliegend, sagen wir mal so, dass ein Psychiater sich mit Spiritualität auseinandersetzt. Und Bonelli hat ein bislang im deutschen Sprachraum einmaliges Institut gegründet. Er ist Direktor des von ihm gegründeten Instituts für Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie. Wir haben das Thema Angrenzen, Abgrenzen, sich nicht verlieren, auf sich selbst schauen. In verschiedenen Aspekten ist das schon Thema jetzt geworden. Bis an die Grenze gehen, Burnout-Prophylaxe in Gesundheitsberufen ist jetzt unser Thema und ich darf um Ihre Ausführungen bitten.
Danke sehr. 45 Minuten oder soll ich das kürzen? 35, stelle ich ein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, danke für die schöne Einleitung. Vielleicht darf ich biografisch noch einen Satz dazu sagen. Ich bin geboren als Sohn von zweier Ärzte und am Mittagstisch wurde immer über Patienten gesprochen und in meinem Unbewussten hat sich festgesetzt, aha, im Leben gibt es Ärzte und Patienten und dann beschloss ich Arzt zu werden, weil Patient wollte ich nicht sein und nach mir kamen noch vier Schwestern auf die Welt, obwohl ich einen Bruder wollte, daraufhin bin ich Psychiater geworden. Und als Psychiater, meine Damen und Herren, bin ich sehr, sehr glücklich und habe sehr viele Patienten, die Burnout gefährdet sind, die im Burnout sind oder die das zumindest glauben. Also die häufigste Selbstdiagnose, würde ich sagen, ist Burnout. Ja, also die seltenste ist Narzissmus, das hat man nie. Das hat eher dann der Partner oder die Partnerin. Aber Burnout, das hat man gerne selber. Das ist gut, dass wir das auch einmal im Kopf haben. Mein Thema, steht das irgendwo? Natürlich nicht. Bis an die Grenzen und dann, Fragezeichen, Burnout, Prophylaxe in Gesundheitsberufen, das ist wirklich ein tolles Thema, weil Burnout in der Tat etwas mit der Grenze zu tun hat. Also ich bin Psychiater und Psychotherapeut in eigener Praxis, aber eben auch Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler möchte ich drei Sätze zum Burnout sagen, weil das Tolle am Burnout ist, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Wissenschaftlich gesehen, ja. Also ich bin als Psychiater ein Verehrer des DSM-5, der amerikanischen Klassifikation, wo es viele Störungen sehr gut kategorisiert sind, die auch wissenschaftlich fundiert sind. Und hier hat man die reaktiven Störungen, die sehr, sehr wichtig sind und in unserer Zeit auch sehr oft benannt werden, nämlich zum Beispiel die akute Belastungsstörung, was Sie sicherlich kennen, ist die posttraumatische Belastungsstörung, nicht das, glaube ich, das ist ein Begriff, oder auch die Anpassungsstörung. Und in dieser Kategorie fehlt aber das Burnout. Das DSM-5 kennt das Burnout gar nicht. Und zwar warum? Weil es den Burnout-Verfechtern bis jetzt nicht gelungen ist, die Kategorien und die Definitionen so darzustellen, dass man es wirklich abbilden kann. Das heißt, Burnout ist ein schwammiger Begriff, der sich nicht abgrenzen lässt von der Depression. Der sich nicht abgrenzen lässt von der Neurasthenie, das heißt, oder Psychasthenie, das heißt von der schwachen Psyche sozusagen, und auch nicht von der Anpassungsstörung selber. Im Grunde könnte man auch sagen, Burnout ist so eine Form von Anpassungsstörung. Aber was lernen wir aus diesen reaktiven Störungen? Da passiert etwas ganz Wildes im Leben eines Menschen und das verursacht eine psychische Störung. Und so denken viele über ihr Burnout. Das heißt, es kommt etwas von außen und ich leide wegen dem da draußen. Ja, das ist oft gibt es noch eine Störung, die noch nicht anerkannt ist, die ich aber sehr verehre und für richtig halte, nämlich die posttraumatische Verbitterungsstörung. Ja? Das ist, da lachen Sie, zu Unrecht eigentlich, weil das ist in Wien endemisch. Ja? Also ich bin verbittert und es ist voll ganz gemein, weil mein Vermieter verlangt plötzlich mehr Geld von mir. Ne? Also voll gemein, also mein Leben ist zerstört und so weiter. Mit solchen Themen müssen wir Psychiater uns herumschlagen. Und was ist das Problem? Das Problem ist die gedachte Kausalität. Und Burnout ist ähnlich. Ja, ich hatte einen Patienten, einen Studenten, wobei studiert hat er nicht viel, zumindest die Prüfungen hat er nicht gemacht. Ich habe hart an ihm gearbeitet oder mit ihm gearbeitet, dass er nicht mehr um 14 Uhr, sondern um 12 Uhr aufgestanden ist. Und der hat dann geschrieben, könnten Sie bitte Burnout schreiben auf die Diagnose? Dann sage ich, ja, also auf was hinauf jetzt genau? Dann sagt er, naja, klingt irgendwie gut. Ne? Ja, also, und dieses Kausalitätsdenken, das ist relevant. Ja, und das haben wir beim sogenannten Burnout-Phänomen nicht so eindeutig. Die Studien, die wir haben, wie gesagt, die greifen zu kurz, weil die Kriterien ja gar nicht wirklich vorhanden sind. Aber trotzdem, die Studien, die wir haben, zeigen relativ deutlich, dass Burnout sehr wenig mit der objektiven Arbeitslast zu tun hat, sondern vielmehr mit der Motivation. Und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Herbert Freudenberger, der das Burnout erfunden hat sozusagen, weil er es an sich selbst beobachtet hat, war ein Psychologe und Psychoanalytiker. In den 60er Jahren hat er gearbeitet und gewirkt und da hat er auch viel mit Suchtpatienten zu tun gehabt und da ist er in ein Burnout geschlittert und hat diese 12 Punkte, die Ihnen wahrscheinlich mehr oder weniger bekannt sind, definiert. Ich möchte jetzt lupenartig mir mal die ersten vornehmen, weil bei den ersten sieht man schon sehr deutlich, was ist denn eigentlich das Problem mit der Motivation. Nämlich die erste Phase, 12 Phasen, die erste Phase ist Drang, sich selbst und anderen Personen etwas beweisen zu wollen. Das ist die erste von 12 Phasen. Aber diese Phase, meine Damen und Herren, die sagt uns schon wahnsinnig viel über das Problem, das Menschen haben, wenn sie ins Burnout schlittern. Ja, dass sie sozusagen verdreht motiviert sind. Das ist ungesund, sich selbst oder vor allem anderen Menschen etwas beweisen zu wollen. In der Psychologie nennen wir das die intrinsische und die extrinsische Motivation. Ja, intrinsische Motivation heißt, ich mache etwas, weil ich es für richtig finde. Ja. Und die extrinsische heißt, ich mache etwas, um anderen etwas zu zeigen, um dabei zu sein, um wertgeschätzt zu werden. Und das ist endemisch. Also viele meiner Patienten kommen und sagen, ich brauche mehr Wertschätzung, besonders im Beruf, ich brauche mehr Wertschätzung. Und dann sage ich, dann sind Sie schon verloren. Ja. Weil dann sind Sie schon im Hamsterrad drinnen. Wenn Sie arbeiten, um wertgeschätzt zu werden, dann sind Sie schon gestolpert. Weil der Chef, der spürt das natürlich sofort und das ganze System ist so aufgebaut. Ja? Dann gibt er Ihnen ein Häppchen Wertschätzung und dafür machen Sie noch 3 Purzelbäume. Ja? Das ist das Phänomen. Verstehen Sie, es ist eine Frage, wie bin ich motiviert? Und das möchte ich vertiefen, wissenschaftlich gesehen und psychiatriegeschichtlich. Weil das wissen wir im Grunde schon lange. Es wurde nur noch nicht angewandt in der Zwischenzeit schon, aber früher noch nicht auf das Burnout-Phänomen. Das heißt, den ersten, den ich nennen möchte, ist Alfred Adler. Alfred Adler hat einen Dualismus eingeführt im psychiatrischen oder psychotherapeutischen Denken. Und zwar ist der Mensch seiner Meinung nach aufgespannt zwischen dem Gemeinschaftsgefühl und dem Geltungsstreben. Ja, ich glaube, die Worte sind Ihnen geläufig, aber die kommen von Alfred Adler, einem Wiener Arzt und Psychoanalytiker. Und das ist sehr, sehr schön. Das heißt, einer kann entweder ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und sich als Teil der Gruppe fühlen, oder er hat ein Geltungsstreben. Das ist wirklich gut und hilfreich formuliert, aber auf den Punkt gebracht. Und das hilft meinen Patienten am meisten, hat das Fritz Künkel, leider kein Österreicher, sondern nur ein Deutscher, aber, aber trotzdem gut. Und er ist ein Schüler von Alfred Adler, ein Individualpsychologe, und er unterscheidet zwischen Sachlichkeit und Ichhaftigkeit. Meine Damen und Herren, das löst das Burnout-Problem. Sachlichkeit und Ichhaftigkeit. Künkel wusste gar nicht, was Burnout ist. Das gab es, glaube ich, damals gar nicht. Da hatte man wesentlichere Probleme. Aber sein Konzept hilft wahnsinnig weiter. Sachlichkeit heißt, aber er verschärft das noch in seinen, Sachlichkeit heißt, auf die Dinge zu schauen, die zu tun sind. Und Ichhaftigkeit, da wird es noch klarer, heißt einen Ich-Bezug herstellen, wo gar keiner ist. Einen Ich-Bezug herstellen, wo gar keiner ich ist. Und dadurch werden Menschen verletzlich. Dadurch werden Grenzen erst überschritten, weil ich in meiner Motivation plötzlich die eigene Person einbringe. Ja? Und Ich-Heftigkeit heißt ganz, ganz viel. Das Beispiel, das Fritz Künkel bringt, ist eines, ein Mann fällt zusammen auf der Straße, ein anderer Mann, darf natürlich auch eine Frau sein, heutzutage, damals war es ein Mann, kommt vorbei und hilft. Ja? Und nach dem, also ja, eine alltägliche Situation hilft. Ja? Nach der Hilfe geht er nach Hause und der Ichhafte oder die Ichhafte sagt, ich habe geholfen. Was wäre aus dem Mann passiert, wenn ich nicht geholfen hätte? Die Leute haben alle zugeschaut, wie ich geholfen habe. Verstehen Sie, Sie merken, der arme Mann verschwindet fast. Ja? Während das Sachliche geht hin, hilft und sagt, sehr gut, dem armen Mann wurde geholfen. Und Fritz Künkel sagt, wirklich auffällig wird es, wenn die Hilfe aus irgendeinem Grund verhindert wurde. Weil dann ärgert sich der Ichhafte, weil er eben nicht zum Zug kam. Ja, das heißt, die Ichhaftigkeit, da geht es eben um ein zu viel am Ich. Aber das Problem der Ichhaften ist, dass sie glauben, sie denken zu wenig an sich. Und deswegen füttern sie sich immer mit dem Falschen, mit noch mehr Ich, verstehen Sie? Und so kollabiert man irgendwann einmal in den Zirkel des Burnouts, weil man sich selbst zu schlecht versteht. Ja, also ich höre ganz viele Patienten, die wirklich 1,5 Stunden durch jeden Satz mit Ich beginnen und am Ende sagen sie, wissen Sie, mein Problem ist, dass ich zu wenig an mich denke. Ja, und ich muss dann ernst bleiben. Ja. Das sind hohe Anforderungen an den Psychiater. Ne? Eigentlich denkt man sich, ich wüsste gar nicht, wie man mehr an sich denken kann. Ja, aber dann muss man irgendwie noch empathisch tun. Gelingt mir in der Zwischenzeit überzeugend, weil die Ichhaftigkeit, meine Damen und Herren, eigentlich ein schlimmes Gefängnis ist, aus dem man schwer herauskommt. Ja. Und der ichhaft Motivierte sieht nicht mehr die Sache, die zu tun ist. Und jetzt komme ich auf das, was Fritz Künkel, wie Fritz Künkel seine Begriffe noch verschärft hat. Nämlich, er sagt ein Wort, das heute unmodern ist. Er sagt, der Mensch muss sich entscheiden zwischen dem Dienst an der Sache und dem Dienst am Ich. Dem Kult um das Ich. Und hier, meine Damen und Herren, sind wir falsch abgebogen. In der Psychologie oftmals. Ja, wir hatten in den 80er und 90er Jahren besonders einen Hype an Ich-Psychologien, die um das goldene Kalb des Ichs herumgehüpft sind, wie verrückt, und Beziehungen sind draufgegangen, weil man nicht mehr verstanden hat, dass das Leben eigentlich nicht sich ums Ich drehen kann, sondern dass sich der Mensch eigentlich auf ein Du hin entfaltet erst. Ja, Martin Buber. Ja, der Mensch wird am Du zum Ich erst. Das ist sehr, sehr schlau, was Martin Buber formuliert hat. Heute nennen wir das in der modernen Psychologie Selbsttranszendenz. Kooperationsfähigkeit und Selbsttranszendenz. Die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen. Das ist eine ganz großartige Errungenschaft von Robert Cloninger, einem Genetiker und Psychiater aus den USA, der vor kurzem den Forschungspreis der EPA bekommen hat, weil diese Forschung bahnbrechend ist. Ja? Der Mensch, er sagt, der Mensch muss an sich arbeiten und das, was er aus sich macht, das ist der Charakter. Das, womit er aus der Welt kommt, das ist das Temperament, aber was er aus sich macht, das ist der Charakter. Und wie er an sich arbeiten muss, das ist eben erstens die innere Ordnung. Burnout-Patienten sind meistens ungeordnet. Sie machen das Falsche zur falschen Zeit und falsch lang vor allem. Ja. Innere Ordnung, zweitens Kooperationsfähigkeit und drittens eben diese Selbsttranszendenz. Die Selbsttranszendenz ist der Dienst am Wahren, am Guten, am Schönen. Das macht Menschen frei. Der Burnout-Patient, und jetzt nenne ich es beim Namen, ist fast immer ein Perfektionist. Und der Perfektionismus, das ist der Hund, den wir eigentlich jagen müssen, wenn wir Burnout sagen. Ich habe noch nie einen Burnout-Patienten kennengelernt, der nicht im Grunde Perfektionist war. Was ist Perfektionismus? Perfektionismus ist die krankhafte Angst, nicht gut genug zu sein und handeln aus dieser Angst heraus. Was denken die anderen? Werde ich genug wertgeschätzt? Sie definieren sich nur über das, was sie zurückbekommen. Also viele Patienten sagen mir, den Job mache ich für mich, besonders Frauen, den Job mache ich für mich. Dann sage ich, okay, das ist schon eine Diagnose. Ja? Weil der Job, meine Damen und Herren, ist ein Dienst. Alles, was wir tun, ist ein Dienst oder es ist wertlos und es schadet uns. Aber den Job zu machen für sich selber, dann liefert man sich schon aus. Weil die Wertschätzung, die ich bekomme, die kann ja der Chef oder wer auch immer dosieren, wie sie wollen. Und dann haben sie unseren Gängelbandel. Und alle Burnout-Patienten haben die Grenzen nicht mehr gesehen, die sachlichen Grenzen, die objektiv da waren, weil sie in Wirklichkeit nur wollten, dass sie über die Schnur des Chefs springen, damit sie eben am Ende Wertschätzung bekommen haben. Wertschätzung ist nicht alles. Und wenn ich schon dabei bin, politisch inkorrekt zu sein, dann setze ich noch eins drauf. Ein Problem dieser Burnout-Epidemie ist auch, dass Empathie mehr und mehr als Allheilmittel verstanden wird und es richtig zum Leistungskampf der Empathie kommt in manchen Berufen, besonders in unseren Berufen, weil sie sind ja alle entweder Ärzte, Psychologen oder Pflegepersonen, also das sind wir alle im Empathie-Wettkampf schon. Empathie kann gut sein und Empathie kann auch schlecht sein. Das ist eine Fähigkeit, die man hat, die kann man einsetzen. Aber das ist auch nicht alles. Zu mir kommen immer wieder Patientinnen, besonders Frauen, und sagen, ich komme zu Ihnen, weil ich hoffe, dass Sie nicht anfangen zu weinen, wenn ich Ihnen meine Geschichte erzähle. Und dann sage ich, da brauchen Sie keine Angst haben. Und dann sind Sie auch ganz glücklich. Ja? Ja, man kann ja auch ein bisschen analysieren und so weiter. Nicht, also schön, wenn man Gefühle hat, aber wenn die dann sagt, ich finde das jetzt ganz schrecklich, was Sie mir gerade... Ja, weiß ich eh, hey, hören Sie auf, bitte. Jetzt, am Ende muss ich Sie noch trösten. Ne? Also sagen die Patienten dann. Also, und das ist natürlich auch dieser Empathiewettkampf, den ich vielerorts wahrnehme, besonders in Psychokreisen, da bin ich jetzt sehr selbstkritisch, der führt natürlich auch ins Burnout, weil Empathie ist natürlich gleich die Einladung zur Grenzenlosigkeit. Ja? Und wer kann mehr und wer kann besser? Also das heißt, zurück, wir haben eben das Psychogramm des Perfektionisten. Der kann die Grenze nicht richtig wahren. Ich hoffe, ich habe das einmal gut auf den Punkt gebracht. Perfektionismus ist die panische Angst vor der eigenen Fehlerhaftigkeit. Ja, der Perfektionist hat Panik davor, dass er Fehler macht und noch mehr Panik, dass sie jemand sehen könnte. Eine Patientin von mir schreckt um Mitternacht auf und sagt, um Gottes Willen, hat das E-Mail vielleicht einen Tippfehler. Und dann steht sie auf, geht zum Computer, dreht ihn auf und schaut, ob das E-Mail eh perfekt war oder nicht. Aber nicht, weil es ihr um das E-Mail eigentlich geht, sondern es geht um sie selber. Sie ist emotional mit dem E-Mail verschmolzen. Wenn das E-Mail falsch ist, bin ich eine Versagerin. Weil Perfektionisten denken auch ganz stark im Schwarz-Weiß-Muster. Wenn ich nicht perfekt bin, dann bin ich nichts wert. Und dieser Perfektionismus, meine Damen und Herren, ist heute vor allem spürbar in der Leistungsgesellschaft. Mehr und mehr definiert sich jeder darüber, was er leistet, was er ist und was er für einen Beruf hat. Ich bin vor kurzem unfreiwillig gewählt worden in einem Pfarrgemeinderat und als wir uns vorstellen mussten, haben sich alle vorgestellt und ich habe den Mund nicht mehr zugebracht. So tolle englische Begriffe und am Ende wusste ich überhaupt nicht mehr, was die eigentlich arbeiten. Ja. Da war eine Back Office Director. Das war eine Sekretärin, aber wow, kann ich nur sagen, toll. Ja. Ich habe noch gelernt, medizinisch-technische Assistentin. Nein, nein, Analytikerin ist das jetzt. Also die Begriffe verändern sich immer mehr. Es ist wirklich beängstigend. Mein Sohn hat keine Kindergartentanten mehr. Nein, die sind jetzt Pädagoginnen. Ja, also manches ist, aber verstehen Sie, es wird immer mehr aufgewertet. Ich glaube, wenn man in 20 Jahren Medizin zu studieren beginnt, ist man schon Oberarzt. Bin mir sicher. Aber das ist ein Upgrade. Wir graden uns ständig selber. Aber was machen wir eigentlich? Wir blöffen. Es ist eine Bluffgesellschaft geworden. Schau, wie wichtig ich bin. Aber das Problem ist, eigentlich wollen wir ja gar nicht sagen, wie wichtig wir sind, sondern hab mich lieb. Das ist eigentlich menschlich, das ist normal, hab mich lieb. Aber das können wir nicht sagen, hab mich lieb, ich bin eh nett, sondern hab mich lieb, weil ich bin so gescheit und kompetent und tough und ich weiß nicht, verstehen Sie? Das ist ja absurd. Können wir nicht zurückgehen zur normalen Sprache? Nein, wir müssen uns wichtig machen. Ja? Und in dieser perfektionistischen Gesellschaft züchten wir uns auch die perfekten Kinder. Also, meine Damen und Herren, ich habe jetzt kleine Kinder und ich bin schon sehr im Stress, wenn ich beobachte, was für einen Vorsprung die anderen Kinder gegenüber meinen Kindern haben. Ja, die lernen 3 Sprachen auf einmal. Ja? Und Österreicher beginnen dann mit ihren Kindern Englisch zu sprechen. Vor kurzem waren wir auf Besuch bei einer Familie, die das so gemacht hat. Und der Vater sagt zum Sohn, sit yourself on the Dingsbums. Ja? Dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht sollte ich auch anfangen, weil das kriege ich auch noch hin. Ne? Dann hat er sich umdrehen gesagt, was heißt Couch? So, weiß ich nicht, aber Dingsbums ist schon gut. Ja. Ich gehe auf der Straße, begegnet mir ein alter Studienkollege, nicht Mediziner, ich war in einem Studentenheim und sagt, hallo Raphael, schon lange nicht gesehen. Und dann wollte ich eigentlich irgendwie austauschen, was die letzten 30 Jahre passiert und sagt, kennst du Chinesen? Sag ich, also jede Menge, wir waren auf der Kärntner Straße, schau dich um, also ich meine, es gibt fast nur Chinesen. Ne? Sagt er, naja, ich brauche ein Kindermädel aus China, weil China ist der Markt der Zukunft für meine Kinder. Dann sage ich, wow, also das kommt in mein Buch. Ne? Und das habe ich auch notiert. Also das war einfach zu gut. Ja? Also außerdem war es keine Arzt-Patient-Situation, also das war großartig. Ja? Das ist, verstehen Sie, wir werden so gepolt. Ja? Wenn man heute auf ein Cocktail geht, dann wirft jeder mal mit Wichtigkeiten um sich. Ja? Also mir hat eine sensationelle Frau, die ich kenne, mit 7 Kindern erzählt, dass sie vor kurzem auf einem Cocktail war und erzählt, so ja, 7 Kinder. Und dann sagt sie, ja, und was arbeiten Sie? Ja, also Arbeit ist das ganz schön viel, ne? Also 7 Kinder. Ne? Die hatte natürlich keine Arbeit mit Kindern, sondern die war halt wichtig. Ne? Verstehen Sie? Also wir müssen wirklich aufpassen, was wir da machen. Eine andere Mutter hat mir erzählt, dass sie, die hat ein Kind mit Down-Syndrom bekommen und ist sehr froh darüber und dankbar und kann, also geht sehr gut damit um und geht eben mit diesem neugeborenen Kind und dann kommt eine 60-Jährige und will Kille, Kille, Kille machen und merkt, dass das Kind eben ein Down-Syndrom hat, dreht sich um zur Mutter und sagt, das wäre aber heute nicht mehr notwendig gewesen. Habe ich mehrfach schon gehört. Mehrfach. Was ist der Psychologe? Also ich höre das, bin natürlich auch empört, aber dann schaue ich mir das wissenschaftlich an. Und wissen Sie, wie viele Down-Syndrom-Kinder überhaupt noch auf die Welt kommen? 5-10%. Ich habe früher, wie ich Student war, eine Gruppe gehabt von Down-Syndrom-Kindern und habe mich da ehrenamtlich um die bemüht. Diese Gruppen gibt es nicht mehr. Was ist das Motiv, dass die meisten dieser Kinder abgetrieben werden? Zwei Gründe. Wenn ich ein Kind will, dann soll es hochbegabt sein. Und zweitens einmal, ein Kind mit Down-Syndrom, das kann nur unglücklich werden. Ich glaube, die wissen nicht, was das ist. Also diese Down-Syndrom-Menschen, die sind die glücklichsten, die ich kenne. Das stimmt nicht. Wissen Sie, Leistung macht glücklich und keine Leistung macht unglücklich. Ich bin so viel wert, wie ich leiste. Das ist ein Denkfehler, der natürlich direkt ins Burnout führt. Ja, eine meiner Patientinnen, meine Schlüsselpatientin, auch deswegen, weil sie mir erlaubt hat, öffentlich über ihren Fall zu berichten, die hat sich mehr und mehr hineingehängt in ihrem Job im mittleren Management und hat alle ihre Freunde verloren, indem sie immer das Handy, wenn sie sich mit Freundinnen getroffen hat, auf den Tisch gelegt hat. Und kaum hat das geläutet, hat gesagt, Entschuldigen, das ist jetzt wichtig. Also du bist unwichtig, ne? Das ist jetzt wichtig. Ist rausgegangen, hat gesagt, ach so, Herr Chef, Sie brauchen noch Papier, ich komme sofort. Ja. Hat sie gesagt, tut mir leid, also das ist jetzt wirklich wichtig, aber ich zahle Geld draußen, kannst ja noch den Kaffee fertig trinken und meinen Kipferl kannst auch essen. Und dann ist sie gegangen, irgendwann hatte sie keine Freunde mehr. Wen wundert's? Verstehen Sie? Weil sie die Prioritäten falsch gesetzt hat. Und Prioritäten falsch setzen nehme ich auch wahr bei allen sogenannten Burnout-Patienten. Sie wissen nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Die richtige Zeiteinteilung ist das ganz Wesentliche. Natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Arbeit gut machen. Ich bin kein Fan davon, von schlampiger Arbeit. Aber man muss das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Einer der Schlüsselzitate, die leider nicht von mir stammen, ist, tu, was du sollst und sei ganz in dem, was du tust. Tu, was du sollst. Und das heißt ja natürlich nicht, dass irgendwer anderer dir das sagt, sondern du musst herausfinden. Das ist sozusagen jetzt der Kairos, ja, die Aufgabe der Minute. Was soll ich im Moment machen? Ich soll im Moment einen Vortrag halten. Aber in ein paar Momenten soll ich keinen Vortrag mehr halten, sonst kriege ich Probleme mit dieser Person da. Ja. Das ist Kairos. Kairos heißt das Richtige, aber dann ganz in dem zu sein, was man ist. Und das kann man nur, wenn man das Richtige macht. Wenn man nicht das Richtige macht, dann hat man im Hinterkopf, eigentlich sollte ich und dann sollte ich das auch noch. Und das ist das Problem von allen Perfektionisten-Burnout-Patienten, dass sie sich zu viel auflasten, weil sie nicht fähig sind, abzugeben. Ja? Wenn sie beenden, sagen sie, lernen sie Nein zu sagen, ist das ganz richtig. Ja, von den 10 Aufgaben, die uns auf uns einfließen, sind 7 wahrscheinlich falsch. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ich muss das Richtige herausfinden und das ist meistens nicht das, was Freude, also was Lust bereitet. Freude, langfristige Freude schon, aber kurzfristige Lust bereitet das oftmals nicht darüber, stolpern Burnout-Patienten. Nicht diese Patientin, die hat 70 bis 100 Stunden pro Woche gearbeitet und die hat gesagt, okay, aber wenn ich schon im Büro so lang bin, dann mache ich zuerst das, was mir Spaß macht. Und dann um 18, 19 Uhr hat sie sich die Pflichten vorgenommen, wo die anderen schon nach Hause gegangen sind. Aber was war der Mechanismus? Sie war überheblich gegenüber denen, die gegangen sind. Ich bin ja die Fleißige. Ich leiste ja was. Ne? Ich bin ja wer. Ne? Die hatte wirklich, wie sie gekommen ist, ist nachher sehr erschrocken über diese Haltung, eine extreme Überheblichkeit gegenüber Menschen, die pünktlich aus dem Büro gehen. Aber die Menschen, die pünktlich aus dem Büro gehen, erfüllen zuerst hoffentlich sehr, sehr gut ihre Pflicht im Büro und nachher sehr, sehr gut die anderen Pflichten, die sie noch haben. Und das ist Familienleben, Spiritualität, Sport, Schlafen ist auch eine Pflicht, die wir haben. Ja? Also eine schöne Pflicht, ja, mitunter. Aber verstehen Sie, aber wenn einer sagt, ich bin, wie viel ich leiste, dann expandiert man automatisch die Berufstätigkeit, automatisch, und arbeitet immer mehr und mehr, weil man hier die Wertschätzung bekommt. Und vom Mann oder von der Frau kriegt man dann auch immer weniger Wertschätzung, von den Kindern auch nicht, weil die kennen einen kaum mehr. Ja, und dann ist das ein Circulus Vitiosus, ein Teufelskreis, der die Arbeitszeit immer mehr verlängert. Ja, in der Pflege, glaube ich, oder in der Medizin, ich soll ja von den Gesundheitsberufen reden, in den Gesundheitsberufen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, sachlich, also auch hier die Sachlichkeit und der Dienst, den Dienst in den Vordergrund stellen. Was ist mein Job? Ja, also auch eine Form von Perfektionismus. Ich habe jetzt viel über die Gesellschaft geredet, aber diese Qualitätssicherung im Krankenhaus, glaube ich, das ist einfach Wort oder Handlung gewordener Perfektionismus, dass man eigentlich jeden Atemzug schon dokumentieren muss. Ich bin dem entflohen, indem ich jetzt in der Praxis bin und ich dokumentiere nicht jeden Atemzug. Gott sei Dank muss ich auch nicht. Aber hier ist der Perfektionismus-Gedanke, alles perfekt machen und alles ganz auf wichtig, der ist dann schon System geworden. Das ist dann ein System, dem man sich auch manchmal gar nicht mehr so gut entziehen kann, weil das System auch sehr schnell mit Empörung reagiert, mit Emotionalität. Ja, ich bin empört, dass du das und das nicht gemacht hast. Und man sagt, das war jetzt ein Regelverstoß und Punkt, na, machen wir weiter. Oder verstehen Sie, also zu viel Emotionalität drinnen haben und eben mit diesem Götzenempathie, Götze-Empathie. Das Wichtige ist, ist mein Dienst. Und mein Dienst ist nicht unbedingt, dass ich anfange zu weinen wegen deinem Schicksal. Weil am Ende des Tages ist ja tatsächlich dein Schicksal. Und oft ist das eben auch ein falsches Verständnis, ein falsches Rollenverständnis. Deswegen, also in der Psychiatrie oder in der Psychotherapie, ist das extrem hilfreich, dass man am Anfang einer Begegnung klärt, was willst du eigentlich von mir? Was ist mein Auftrag? Willst du Mitleid? Willst du, weiß ich nicht, tratschen? Ja? Oder willst du ein Problem gelöst haben? Ja? Und wenn, welches Problem? Eine Patientin kam mal zu mir, sagt, ich habe Depressionen und eine Essstörung. Die Essstörung würde ich gerne behalten. Ja. Dann ist der Auftrag eindeutig. Dann kann ich noch immer sagen, mache ich oder mache ich nicht. Ja? Also, aber das ist eine Auftragsklärung. Ja? Und deswegen zurück zu diesen. Ich kann auch sofort aufhören. zurück zu diesen, jetzt ist mir der Faden gerissen. Ja. Auftrag. Ja. Da war irgendwas. Ja. Ich wollte eine lustige Geschichte erzählen. Ah, danke, Susi. Okay. Gut, dann lassen Sie mich in den verbleibenden eineinhalb Minuten noch sagen, wie ich das lösen würde an Ihrer Stelle. Und zwar durch einen Vierschritt, die Psychotherapie hat neu erkannt, dass es das Wichtige in der Psychologie die Stärken und Tugenden sind. Das heißt, das, was den Menschen frei macht, ja, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Diese vier Dimensionen, mit denen kommt man aus dem Perfektionismus wirklich gut hinaus. Klugheit, indem man sich selbst erkennt. Was ist mein inneres Dogma? Das innere Dogma ist zum Beispiel, ich muss die beliebteste Krankenschwester im Haus sein. Und das ist unbewusst, das ist meistens lächerlich, ja, Sie lachen jetzt, aber das ist meistens lächerlich, wenn man tief schürft oder ich muss der fescheste Arzt von hier nach Gibraltar sein oder whatever, verstehen Sie, dieses innere Dogma macht uns Druck, ja, ich muss der Gescheitste von allen sein, ich muss alle Studien kennen, ja, absurd, ja, also die meisten inneren Dogmen sind absurd, wenn ich das entlarve, kann ich es loslassen, ja. Dazu könnte ich viele Geschichten erzählen. Gerechtigkeit bedeutet neidlose Anerkennung des anderen, ja, und nicht kompetitiver Neid, das heißt, ich vergleiche, ständig vergleichen und dann neidvoll, der neidvolle Vergleich. Tapferkeit heißt, sich selbst konfrontieren mit den eigenen Fehlern, ja, Imperfektionstoleranz, aushalten können der eigenen Imperfektion, das ist heutzutage ganz schwer, Ganz schwer. Das fällt dem Menschen ganz schwer. Ja, wenn ich dem Patienten sage, in der Perfektionismustherapie, sie müssen lernen, sich anzunehmen in ihrer Mittelmäßigkeit, Gewöhnlichkeit und Fehlerhaftigkeit, dann gibt es denen 3 Stiche in den Bauch. Ja? Und dann sage ich, soll ich das wiederholen? Sagen sie, na bitte nicht. Oh. Ja? Aber das ist es, meine Damen und Herren. Wir sind im Grunde alle mittelmäßig und gewöhnlich. Ja? Aber alle glauben, wie super wir sind. Also alle glauben von sich, wie super er ist. Und Temperanz heißt das richtige Maß finden, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Und ich ende jetzt, obwohl ich schon ganz böse Blicke habe, mit einer lustigen Geschichte. Kommt eine Patientin zu mir und sagt, sie hat so ein großes Haus und sie wird einfach nicht fertig mit dem Putzen und ihr Mann tut sie überhaupt nicht wertschätzen und anerkennen und so weiter. Und dann sage ich, passen Sie auf einmal, das Bad, erzählen Sie mir vom Bad, sagt sie, das putze ich 3 Stunden. Dann sage ich, na, vielleicht ist es zu viel und vielleicht putzen Sie das ab sofort eine halbe Stunde. Ja? Sagt sie, Herr Doktor, Sie haben noch nie ein Bad putzt. In einer halben Stunde kann man kein Bad anständig putzen, ja. In einer halben Stunde kann man kein Bad anständig putzen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ab heute putzen Sie das Bad unanständig. Und dann hat sie gelacht, sie hat es gemacht und ihr Mann hat es gar nicht gemerkt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.